Breitband-Topic.
Ethereum, das hört sich nach einem ätherischen Stoff aus einer Feenwelt an, der Träume wahrmachen kann, ist aber in Wirklichkeit ein Projekt, das Netz revolutionieren will.
Die Idee dahinter, das Protokoll für den grundlegenden Datenverkehr im Netz neu zu strukturieren, und zwar so, dass die Übermittlung von Daten nicht abhörbar, unfälschbar und sicher ist.
Immerhin also doch ein Traum, eine Utopie von einem besseren Netz. Und ein Traum, an den auch viele Menschen glauben. Mit 18 Millionen Dollar ist Ethereum eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte aller Zeiten.
Jetzt arbeiten die Macher an der Umsetzung. Noch dieses Jahr soll eine erste Version erscheinen. Wie Ethereum funktionieren soll, erklärt Thomas Reintjes.
Wenn Leute sagen, das Internet sei kaputt, dann meinen sie, dass ihr Vertrauen in das Netz zerstört ist. Vor allem die Snowden-Leaks haben auch bei mir Vertrauen zerstört. Spätestens seit Snowden ist klar, alles, was ich an Daten ins Netz schicke, kann mitgelesen und missbraucht werden. In den vergangenen 2 Jahren habe ich mich daran gewöhnt, dass ich die Kontrolle aufgeben muss. Sobald ich den Browser öffne, endet meine Kontrolle über das, was andere mit dem von mir erzeugten Datenstrom anstellen und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Das ist der Preis dafür, dass ich das Internet nutze. Das Vertrauen ist futsch, entsprechend habe ich mein Verhalten und meine Einstellung dem Netz gegenüber geändert. Das Netzwerk Ethereum verspricht mir nun nichts weniger, als dieses Vertrauen wiederherzustellen. Ethereum-Sprecher Stefan Tuell erklärt das auf YouTube so.
Applications built on Ethereum do not require their users to trust the developers with their personal information.
In Ethereum muss man den Entwicklern einer Anwendung nicht seine persönlichen Daten anvertrauen.
On Ethereum, your personal information stays yours.
Deine persönlichen Daten bleiben deine. Dein Geld bleibt deins, dein Content bleibt dein Content.
Your content stays your content.
Ethereum funktioniert ähnlich wie das Bitcoin-Netzwerk. Bitcoins werden ausgetauscht wie Geld, jedoch ohne Banken oder Zentralbanken, die über die Währung wachen. Statt einer Institution muss ich beim Bitcoin-Handel einem Netzwerk vertrauen und der Technik, auf der es basiert. Das Netzwerk besteht aus nichts als seinen Teilnehmern und ich bin einer davon. Nein, bin ich nicht, weil ich keine Bitcoins besitze, aber ich könnte einer sein. Das Netzwerk wacht über alles, was in ihm geschieht, automatisiert und mit Kryptographie abgesichert. Jeder Vorgang wird für immer gespeichert, in tausenden Kopien im Netzwerk verteilt und kryptografisch gegen Manipulation und Betrug gesichert. Die Datenbank, in der die Vorgänge in aufeinanderfolgenden Blöcken abgespeichert sind, heißt Blockchain.
If you look at centralized application, you'll find a rich trust by being closed.
Zentralisierte Anwendungen versuchen Vertrauen durch Geschlossenheit zu gewinnen, durch Firewalls und Sicherheitseinrichtungen, denen man vertrauen soll. Durch Blockchain-Technik wird Vertrauen in einem offenen Netzwerk möglich. Das erste und bekannteste Beispiel ist die Bitcoin-Währung. Ethereum erweitert diese Technik jetzt auf so ziemlich alles andere. Alles, was mathematisch ausgedrückt werden kann, kann darin beschrieben, abgesichert und gehandelt werden.
Can be modeled, secured and traded.
Dabei geht es aber nicht nur um den Austausch statischer Codes, wie etwa Bitcoins. Ethereum enthält zwar auch seine eigene Währung namens Ether, ist aber dynamischer. In Ethereum können Programme ablaufen, die durch eine Interaktion oder Ether-Transaktion ausgelöst werden und die selbst Interaktionen auslösen können. So soll das Ethereum-Netzwerk eine Grundlage für die verschiedensten Anwendungen werden. Für soziale Netzwerke, in denen ich genau weiß, wer was sehen kann. Für Aktienkäufe, in denen ich Anteile ohne Mittelsmann direkt von einem Unternehmen erwerbe. Für Cloud-Speicher, bei dem ich Herr über meine Daten bleibe.
It may even be that the Ethereum applications that will have the most impact on the world haven't been invented yet.
Gut möglich, dass die Ethereum-Anwendungen mit dem größten Veränderungspotenzial noch gar nicht angedacht wurden. Genauso wie soziale Netzwerke ein paar Jahre gebraucht haben, um im Internet aufzutauchen. Und weitere Jahre, um sich weiterzuentwickeln, beispielsweise Richtung Microblogging.
And invent novel applications such as microblogging.
Ethereum ist ein großes Projekt mit großen Visionen. Nach dem statischen Web 1.0 und dem nutzergetriebenen Web 2.0 sehen manche Blockchain-Netzwerke wie Ethereum als potenzielle Reinkarnation des Internets an. Ob ich dieser Technik wohl vertrauen kann?
Die grundsätzliche Frage, die wir gleich mit dem Informatiker Stefan Ulrich besprechen werden. Thomas Reintje war das mit der Erklärung des Projekts Ethereum. Vorher noch eine kleine Netzmusik von Boogie Belgique.
Der Track A Little While kommt vom 2014 erschienenen Album Nightwalker Volume 2, ist aber gerade auf Jamendo neu veröffentlicht worden.
We'll be right back.
A Little While von Boogie Belgique hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Wir sprechen gerade über Ethereum, eine neue Technologie, die das Internet revolutionieren soll. Aller Datenverkehr soll gleichzeitig von allen überwacht und protokolliert werden, damit keine Fälschungen möglich sind. Gleichzeitig ist er aber so verschlüsselt, dass nur Sender und Empfänger den Inhalt der ausgetauschten Informationen kennen.
Scheinbar ein Widerspruch. Hinter dem System steckt komplizierte Mathematik. Gedacht ist es jedoch für normale Nutzer. Hier stellt sich die Frage, können wir überhaupt ein System benutzen, das für die Vertrauenswürdigkeit von Informationen sorgen soll, ohne dass wir es komplett verstehen?
Diese Frage haben wir weitergegeben an Stefan Ulrich, den Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik.
Ich denke, man sollte schon prinzipiell ein System verstanden haben, um ihm vertrauen zu können. Also da finden wir ja auch ganz Beispiele, beispielsweise in der Rechtsprechung zu Wahlcomputern, warum es nicht gestattet ist, Wahlcomputer bei demokratischen Wahlen einzusetzen, einfach weil die Grundprinzipien von der breiten Bevölkerung so nicht verstanden werden. Auf der anderen Seite, wenn man den mathematischen Systemen darunter vertraut und beispielsweise die sogenannte Public Key Cryptography betrachtet, dann ist die schon sehr sicher. Also da ist mathematisch bewiesen, dass Nachrichten, die damit verschlüsselt sind, integer bleiben und nicht gefälscht werden können. Insofern ist das Vertrauen, dass man dann, wenn man die Systeme benutzt, dadurch begründet, dass Mathematiker das bewiesen haben.
Aber nun ist ja der Erfolg dieses Systems ja auch davon abhängig, ob die Plattform eine kritische Masse erreichen wird. Wie schätzen Sie denn hier die Erfolgsaussichten ein?
Auch hier wird entscheidend sein, welche Dienste dann später darüber angeboten werden. Also natürlich kann man ein Intranet schaffen, das vielleicht von Interessierten, mögen wir sie Nerds nennen, oder Bürgern genutzt wird. Wenn keine entsprechenden Dienste vorhanden sind, dann wird sich das nicht durchsetzen. Also viele der erfolgreichen Dienste wie Facebook, YouTube setzen natürlich darauf, dass Profile generiert werden, dass Benutzerdaten an Werbekunden verkauft werden, und dadurch stehen diese Dienste einer breiten Masse zur Verfügung.
Jetzt ist ja so, dass das ganze Netz damit ersetzt werden soll, ist erstmal noch Zukunftsmusik. Was jetzt gerade vor allen Dingen angeboten wird oder beworben wird von den Machern, ist Smart Contracts, also eine Art und Weise, Transaktionen und Verträge sicher zu gestalten. Dezentral soll das passieren. Es geht sowas um Finanzgeschäfte, Crowdfunding, Management, Verträge, Abstimmungen. Und das bedeutet ja, oder die Idee dahinter steckt, ist auch, dass die ganzen Mittelsmänner rausgenommen werden aus solchen Verträgen, also Bankvermittler oder so etwas, so Portale wie Airbnb könnte man sich vorstellen, also Dinge, die etwas vermitteln, wo aber keine eigene Leistung besteht. Ist das realistisch, dass so etwas geschieht, dass sozusagen Menschen noch direkt miteinander kommunizieren über so eine Plattform, oder ist nicht die Leistung dieser Mittelsmänner, die Kommunikation von Angeboten, nicht immer so wichtig, dass sie auch hier wieder weiter bestehen bleibt?
Ich glaube, der Wunsch nach der Eliminierung der Mittelsmänner, wie Sie es jetzt genannt haben, ist schon sehr alt. Also wenn wir in den Louvre die Stele des Codex Hammurabi anschauen, da ist ja die Idee dahinter, dass ein Gesetzestext auf eine Stele passt, und in Zweifelsfragen tritt man an die Stele heran, ganz ohne Richter. Also man kommt mit zwei streitende Parteien, treten an die Stele heran, lesen einfach durch. Da sind ganz viele Paragraphen, die betreffen Sachen wie, wenn ich ein Bier auf Borg gebe, wie viel Getreide bekomme ich dann in der darauffolgenden Ernte zurück? Und das steht dann da ganz genau aufgeschlüsselt. Also die Vorstellung, dass wir etwas durch Verträge regeln können, ist schon sehr alt. Und die Kritik, wo ich ansetzen würde, ist, dass sich einfach nicht alles in Verträge pressen lässt. Wie könnte man beispielsweise so etwas wie Vertrauen in einen Vertrag schreiben oder Freundschaft oder Liebe? Das heißt, da sind einfach zwischenmenschliche Konzepte, mit denen die Gesellschaft funktioniert, die sich einfach nicht kontraktualisieren lassen.
Das heißt, wir können gar nicht auf Mittelsmänner, wie auch immer sie aussehen, verzichten?
Ich denke, das ist eine notwendige Folge einer Gesellschaft, die so groß geworden ist, die über eine Gemeinschaft hinausgeht, in der sich alle kennen. Ein Vertreter der Schufa hat mal bei uns einen Vortrag gehalten, und natürlich bei Studenten wurde sehr mit Kritik überhäuft. Und warum macht ihr das? Warum habt ihr da diese ganzen Schufa-Einträge? Er sagt, naja, wenn fremde Parteien miteinander in Kontakt treten wollen, die sich vorher nicht kennen, wie können die sicherstellen, dass der eine den anderen nicht übers Ohr haut? Und dafür sind diese dritten Parteien da. Also die wollen über eine dritte Instanz so etwas wie Vertrauen herstellen, indem sie es einfach absichern. Da geht es dann um Haftungsfragen.
Aber soll das hier nicht die Technologie lösen?
Und hier soll das die Technologie lösen. Die Frage wird aber nachher sein, im Falle der Haftung, wenn es ein technologisches Problem gibt, wenn zum Beispiel die Technologie nicht verfügbar ist oder so etwas. Also wir haben ganz neue Probleme, wir verlagern die nur.
Aber lassen Sie uns kurz für die Diskussion annehmen, das funktioniert. Also es gibt bestimmte Bereiche, die dann vielleicht nur sozusagen finanziell oder materiell sind, wo das tatsächlich funktioniert, dass das System eine Art ja, Vertrauen oder beziehungsweise Vertragsbindung zulässt. Das heißt, die Mittelsmänner da vielleicht tatsächlich wegfallen. Also sowas wie die Schufa zum Beispiel, weil man einfach im System nachgucken kann, wie vertrauenswürdig bis jetzt jemand seine Transaktion durchgeführt hat. Wie könnte das die Gesellschaft dann verändern oder zumindest diese Sektoren, wo das passiert?
Na, man kann sich ja vorstellen, dass bestimmte Gruppen einfach kein Geld mehr bekommen. Also Mittelsmänner, Notare oder so etwas. Wir beobachten es ja im Buchhandel ganz aktuell. Also wenn Amazon jetzt anfängt, die Verlage zu ersetzen, also vom Vertrieb sozusagen weitergeht und auch noch Lektorat anbietet, Korrektorat oder man veröffentlicht seine Bücher selber. Also da haben wir es ja schon gemerkt. iTunes ist ein anderes Beispiel, die auch gesagt haben, wozu brauchen wir eigentlich die großen Plattenfirmen, die immer auf Datenträger aus ist, wenn es doch nur um einzelne Lieder geht, und warum kann denn nicht vielleicht auch der Künstler direkt mit dem Konsumenten in Kontakt treten? Also da beobachten wir schon eine Transformation.
Bei Verschlüsselungstechnologien ist ja immer wieder von digitaler Selbstverteidigung die Rede. Kann man aber dieses verlorene Vertrauen ins Internet durch Technik wiederherstellen?
Die Frage ist, ob man in ein Technikvertrauen hat oder ob man in Techniker Vertrauen hat. Die hat sich ganz konkret gestellt, weil die Anfänge des Internets liegen im militärischen Bereich. Auch die ersten Hacker, die am MIT geforscht haben und gebastelt haben, waren eng mit dem Militär verknüpft. Und insofern genossen sie überhaupt nicht das Vertrauen der Bevölkerung, weil es hieß, Informatiker sind dazu da, Militärtechnologie herzustellen. Dieses Misstrauen hat sich ein Stück weit bis heute gehalten. Und Josef Weizenbaum ist vielleicht der prominenteste Kritiker, der auch sagt, ohne uns ginge es nicht weiter. Moderne Kriege sind ohne Informatik nicht denkbar. Insofern sind das vielleicht zwei Dinge, über die wir hier sprechen. Das eine ist, innerhalb der Technik kann man mathematisch beweisen, dass sie zuverlässig funktioniert. Aber das andere ist die Intention der Techniker. Vertrauen wir denn den Technikern? Was haben die vor? Warum machen die das? Warum schlagen die uns, Nicht-Technikern, das jetzt vor? Das sind vielleicht diese zwei Ebenen, die wir diskutieren könnten.
Eine andere Sache, die man auch noch sagen könnte, ist, wenn durch diese Verträge, diese Smart Contracts wirklich Dinge geregelt werden und fester und glaubwürdiger und mit weniger Mittelsmann geregelt werden als vorher, dann gibt es ja immer dann noch den Übertritt in die analoge Welt. Welche Techniken sind denn da vorstellbar, um dann da sicherzustellen? Weil dann verlagert sich ja quasi das Vertrauensproblem, diese Vertrauenslücke dorthin.
Also wir kennen kein Konzept von Verträgen, bei denen sich die Vertragsparteien weder kennen, noch das Namen genannt werden. Es wird komplett alles über Pseudonyme geregelt. Jede Transaktion bekommt ein neues Pseudonym. Mit anderen Vertragsparteien habe ich ein anderes Pseudonym. Das heißt, das Konzept geht sogar weiter. Das ist wenn wir von Trustless Systems sprechen, heißt es, wir setzen Systeme voraus, wo kein Vertrauen notwendig ist.
Aber was heißt das für das Rechtssystem? Müsste sich das nicht komplett verändern? Müsste auch automatisch digital Dinge lesen können und so weiter? Was bedeutet das fürs Rechtssystem?
Wie das Beispiel mit dem Codex Hammurabi andeuten sollte, ist es sehr schwer, das Rechtssystem auf Verschriftlichung zu reduzieren und jetzt auch noch auf Digitalisierung oder was eigentlich digitalisierbar ist. Wenn wir von Verträgen sprechen, dann ist das nur die Sicherstellung, dass alle wissen, welche Verträge weltweit geschlossen werden. Das ist wie ein Kontenblatt, das von allen einsehbar ist. So muss man sich das vorstellen, vielleicht in einer ganz einfachen Instanz. Man hat also nicht nur ein Konto, jeder hat ein eigenes Konto, sondern es gibt weltweit ein einziges Konto, auf dem jede Transaktion festgehalten wird. Und da steht nur, Person A hat mit Person B folgenden Vertrag C geschlossen. Und das ist für öffentlich einsehbar, für alle Menschen.
Bekommt man nicht dann ein ganz neues Problem mit der Anonymität? Weil selbst wenn die dargestellten Personen ein Pseudonym tragen, kann ja aus der Art des Vertrages vielleicht abgelesen werden, wer das ist.
Die Systeme wie Bitcoin und die Verwandten wie BitMessage stellen ja sicher, dass man in den Inhalt nicht hineingucken kann. Das ist ja das Tolle. Bisherige E-Mail läuft ja so, wir haben Verkehrsdaten, wie sie genannt werden, die sind unverschlüsselt. Also die Metadaten, die übertragen werden, die sind unverschlüsselt. Und wir haben einen Inhalt, der ist verschlüsselt. Das heißt, aus den Metadaten können wir sehr viel ableiten. Wenn ich Ihnen eine Nachricht schicke zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann kann man sehr wohl Rückschlüsse auf den Inhalt ziehen, auch wenn man den Inhalt selber nicht auslesen kann. Bei Bitcoin, BitMessage und den komplett kryptografisch abgesicherten Systemen kann man nicht mal in diese Metadateien reingucken. Das heißt, ich versuche, eine Nachricht zu entschlüsseln. Gelingt es mir, bin ich der Empfänger. Gelingt es mir nicht, bin ich nicht der Empfänger und ich muss diese Nachricht an alle anderen weitergeben. Und hier sehen wir genau das Problem, was wir haben, an alle anderen weitergehen. Je mehr Teilnehmer es gibt, desto langsamer wird das System. Man muss schon teilweise 10 bis 30 Minuten auf eine E-Mail warten.
Aber könnten Sie sich vorstellen, für ganz praktische Lebensdinge so etwas zu nutzen? Also das ist ja auch die Intention dieses Projekts, dass man eben zum Beispiel Wohnungsvermietungen oder Austausch von Dingen und so weiter darüber vollzieht. Könnten Sie sich das vorstellen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr schnell eine sehr breite kritische Masse, wie Sie es genannt haben, erreichen wird. Dazu sind einfach die etablierten Angebote schon viel zu groß. Da ist es auch nicht, Ethereum ist auch nicht das erste Projekt. Vielleicht ist zu erwähnen das GNU-Net, was schon viel früher da war, oder auch Projekte wie Tor, die einfach anonymes Surfen ermöglichen wollen. Wenn eine kritische Masse erreicht wird, dann werden auch neue Dienste angeboten und diese neuen Dienste ersetzen dann die althergebrachten. Aber solange das parallel läuft, hängt es einfach von der Teilnehmerzahl ab, wann sich das durchsetzen wird.
Bis dahin bleibt es also noch ein spannendes Experiment, das Ethereum, über das wir mit Stefan Ulrich, dem Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik, gesprochen haben.
Ja, und ob und wie sich Ethereum durchsetzen wird, das erfahren wir möglicherweise noch in diesem Jahr, denn eine erste Version soll noch 2015 erscheinen. Falls Sie sich noch weiter einlesen wollen in die Thematik, Sie finden die Links auf breitband.deutschlandradiokultur.de.